Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit dem Buch »Wie regierte Karl der Große« mit dem Autor Steffen Patzold habe ich vor der Sendung gesprochen und zu Beginn mit Peter Stamm. Der 1963 geborene Schweizer ist ein schriftstellerisches Phänomen. Mit unerschütterlicher Regelmäßigkeit veröffentlicht er im Zweijahrestakt und jeweils im Wechsel Romane und Erzählungsbände, deren Plots an der Leseoberfläche zumeist eher unspektakulär daherkommen. Doch ohne sie explizit zu benennen, inszeniert Stamm in seiner Prosa die Unheimlichkeiten und Abgründe vermeintlich gesicherter Existenzen. Peter Stamms Roman Agnes war bis zum Jahr 2018 in Baden-Württemberg sogar Schullektüre für Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt, wurde er 2018 mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet. Nun ist sein neuer Band mit 11 Erzählungen unter dem Titel »Wenn es dunkel wird« erschienen. Christoph Schröder hat ihn gelesen.
Ein Mann sitzt mit seiner Frau und den beiden kleinen Kindern in einer Raststätte an einer Autobahn. Sie sind auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub. Den Mann erreicht ein dringender geschäftlicher Anruf, den er vor der Tür annimmt. Als er in den Gastraum zurückkommt, sind seine Frau und seine beiden Kinder nicht mehr dort. Und auch das Auto auf dem Parkplatz ist verschwunden. In Peter Stamms neuen Erzählungen sind es oft solche Augenblicke, in denen die Wirklichkeit unmerklich kippt und seine Figuren in eine parallele, in sich ebenso konsistent erscheinende Welt fallen. Denn was nun in der Erzählung »Der erste Schnee« geschieht, gehorcht nicht mehr den Gesetzen des Rationalen. Der Mann läuft los, weg von der Autobahn, den Berg hoch in den Wald. Fast liest sich die Geschichte wie eine Vorstudie zu Stamms 2016 erschienenen Roman »Weit über das Land«. Erst beginnt es zu regnen, dann zu schneien. Schließlich landet er vor einem merkwürdigen Gebäude, das er anhand der Kinderzeichnungen in den Fenstern als Schulhaus identifiziert. Der Ich-Erzähler formt einen Schneeball, verfehlt sein eigentliches Ziel, trifft eines der Fenster und wird daraufhin von einer Frau, offensichtlich einer Lehrerin, aus dem Haus heraus zur Rede gestellt. Die anschließende Szene ist von grotesker Komik, denn anstatt dem Erzähler im Schulgebäude zu gestatten, das Telefon zu benutzen, hat die Frau anderes mit ihm vor.
Die Lehrerin führte mich in ein Klassenzimmer und schloss die Tür hinter uns ab. Sie zeigte auf eins der Schülerpulte. »Setzen Sie sich.« Sie nahm ein Blatt Papier aus einer Schublade und legte es vor mich hin. »Schreiben Sie auf, weshalb Sie Schneebälle gegen das Fenster geworfen haben. Eine Seite.«
Die Rezeption von Peter Stamms Gesamtwerk leidet unter dem wenig originellen Vorurteil, dass er angeblich immer wieder und wieder ein und dasselbe Buch schreiben würde. Das ist eine so oberflächliche wie falsche Wahrnehmung, hat Stamm sein Schreiben doch in den vergangenen Jahren zugespitzt, wenn auch auf die ihm eigene dezente und lakonische Weise. Seine Geschichten sind in ihren Spiegelmotiven surrealer geworden, vor allem aber unheimlicher. Die Protagonisten der 11 Erzählungen in »Wenn es dunkel wird« sind überwiegend Schattengestalten. Menschen, die an sich selbst, ihrer Bedeutung, ihrer gesellschaftlichen Funktion zweifeln. Mit behutsamer Eleganz führt Stamm diese Menschen an Umschlagpunkte heran. Er inszeniert Augenblicke, in denen die von Zweifeln geprägte Selbstwahrnehmung der Figuren und ihr Angeschautwerden von außen eins werden. So beispielsweise im Fall jenes Mannes in der Erzählung »Supermond«, der in seiner Firma handschriftliche Listen für die Überprüfung von Flugzeugteilen führt und im Wissen um seine Überflüssigkeit nur noch auf die Pensionierung wartet. Doch dann kommt der Tag, an dem seine eingestandene Redundanz im Wirtschaftskreislauf auch auf sein Privatleben und mithin auf sein gesamtes Dasein übergreift.
»Ich weiß nicht, wie spät es ist, als Hedwig nach Hause kommt. Sie sieht müde aus.« Auch sie scheint mich nicht zu sehen. Ich will beiseite rücken, um sie durchzulassen, aber sie geht einfach durch mich hindurch.
Die Verwandlung von unbedeutenden Funktionsträgern, genervten Familienvätern oder unterprivilegierten Randgestalten in tatsächliche Gespenster ist das Leitmotiv in »Wenn es dunkel wird« und nicht selten gesellschaftlich determiniert. So beispielsweise in der Erzählung »Sabrina 2019«. Eine junge Frau aus prekären Verhältnissen steht einem renommierten Künstler Modell für eine Skulptur, die ihrem Körper nachempfunden ist. Zunächst ist sie stolz darauf, erfüllt mit einem Gefühl der Überlegenheit auch gegenüber den Gästen der Vernissage. Schließlich ist sie selbst indirekt zu Kunst geworden. Doch die Kunstszene und die finanziell potenten Mäzene verweisen sie in dem ihnen eigenen Dünkel schnell wieder auf ihren Platz. Was zurückbleibt, ist das Gefühl der Entfremdung vom eigenen Körper. Als der Käufer der Skulptur die junge Frau in sein Haus einlädt, um das Kunstwerk an seinem neuen Standort zu besichtigen, kommt es, wie so oft bei Peter Stamm, zu einer Umkehr der tatsächlichen Verhältnisse.
Es war seltsam, aber plötzlich beneidete Sabrina ihr silbrig glänzendes Abbild darum, in diesem schönen Haus leben zu dürfen, weit weg von allen Unannehmlichkeiten des Alltags. Es kam ihr vor, als nehme die Statue den Platz ein, der eigentlich ihr zustünde.
Doppelgänger, befremdliche Begegnungen, Gewissheiten, die sich auflösen. Unter Peter Stamms minimal instrumentierter und gerade deshalb für Assoziationen und Ambivalenzen so offenen Sprache liegt eine schwarze Romantik des Alltags. In der Titelgeschichte steigt eine Polizistin, die sich freiwillig auf einen einsamen Posten in einem abgelegenen Tal hat versetzen lassen, alleine auf eine Alp. Wanderer hatten gemeldet, dass sich dort oben in einer Hütte angeblich eine Frau mit zwei kleinen Kindern aufhalte. Im Lauf der Erzählung erfahren wir, dass die Polizistin in eben jener Hütte als Kind gemeinsam mit ihren Eltern ihre Sommer verbracht hat und dass ihr Bruder dort oben eines Tages verschwunden ist.
Ich war erst 10 Jahre alt, aber ich habe nie vergessen, wie die Männer auftauchten, wie sie sich breit machten in der Hütte, sich besprachen, wie sie sich im Gebiet verteilten, in Kolonnen den Karst abgingen, wie die Hunde bellten und ihr Gekläff von den Felswänden widerhallte, stundenlang, tagelang. Aber was im Karst verloren geht, wird nicht wiedergefunden.
Auch in dieser meisterhaften Erzählung überlagern sich vermeintlich gegenwärtiges Erleben und Erinnerung, verschmilzt Peter Stamm Realität, Imagination und Traumsequenzen so subtil und unmerklich, dass daraus ein einziges Bild der Beunruhigung entsteht. Stamm nutzt Motive aus der Mystery-Literatur, ohne dabei effekthascherisch zu werden, und ganz sicher zählen auch E.T.A. Hoffmanns Nachtstücke zu Stamms Referenztexten. Was die Polizistin oben auf der Alp vorfindet, soll ebenso wenig verraten werden wie der Ausgang der Geschichte zwischen dem Familienvater und der Lehrerin. Mit Sicherheit lässt sich nach der Lektüre von Peter Stamms ganz und gar nicht harmlosen Erzählungen nur eines sagen, dass wir unseren Wahrnehmungen und Selbstgewissheiten keinesfalls vertrauen sollten.
Christoph Schröder über Peter Stamm, wenn es dunkel wird, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 192 Seiten, 21 Euro. Und nun gehen wir zurück in die Zeit der Karolinger. Wir treffen Karl den Großen mit einem Buch, das gerade erschienen ist im Kölner Greven Verlag. Mit dem Autor, dem Historiker Steffen Patzold, habe ich vor der Sendung gesprochen. Steffen Patzold, Ihr Buch trägt den schlichten Titel »Wie regierte Karl der Große?« Bevor wir uns dem Untertitel widmen, der da lautet »Listen und Politik in der frühen Karolingerzeit«, zum Einstieg gefragt, wer war dieser Karl der Große, welches Reich beherrschte er damals, wie müssen wir uns das Umfeld, in dem sich Ihre Fragestellung entfaltet, vorstellen?
Karl der Große ist sicherlich einer der wenigen Könige des Mittelalters, die heute noch in so einem allgemeinen Geschichtsbewusstsein bekannt sind. Armin Laschet zum Beispiel, das habe ich im September gelernt, führt sich ja auch auf Karl den Großen in seiner Familie zurück. Das heißt nicht unbedingt, dass man wissen muss, wo dieser Karl der Große und wann er eigentlich regiert hat. Und wenn man das zeitlich einordnen möchte, dann ist man in der Zeit um 800, etwas genauer zwischen 768 und 814. Und dieses Reich, das Karl der Große jedenfalls am Ende seiner Regierungszeit beherrscht, ist ausgesprochen groß für die damalige Zeit. Es reicht von dem heutigen Nordspanien, der Gegend um Barcelona, bis an die Elbe. Es reicht von der Nordsee bis Rom. Karl der Große selber hat einen erklecklichen Anteil daran gehabt, dass das Reich diese Ausdehnung erreicht, weil er im Laufe seines Lebens eigentlich in einem Fort Krieg geführt hat und auf diese Art und Weise große Teile hinzuerobert hat. Dazu gehört Italien, Norditalien, dazu gehört Sachsen, dazu gehört Bayern, das er allerdings nicht auf reinem militärischen Wege anschließt, sondern in einem politischen Schauprozess, in dem er den dortigen Herzog beseitigt. Und auf diese Art und Weise entsteht eben ein Großreich im Frühmittelalter, das eigentlich auf Augenhöhe mit dem Byzantinischen Reich steht, das im Osten weiter existiert und in der Tradition des Römischen Reiches steht.
Nun schaut Ihre Arbeit auf eine spezielle Kommunikationstechnik, nämlich auf die Form des Regierens vermittels von Listen, die im Auftrag Karls des Großen erstellt worden sind. Listen sind uns noch heute wohl bekannt, von der Einkaufsliste bis zur Bestsellerliste, die insbesondere bibliophil geneigte Menschen interessiert. Was listeten diese Schriftstücke Karls des Großen auf?
Zunächst einmal geht es in hohem Maße um ökonomische Interessen. Das heißt, wir haben immer wieder Anordnungen, die von Karl dem Großen vom Hof ausgehen an seine Amtsträger im Reich und sie dazu auffordern, Besitzstände und Einkünfte aufzuzeichnen aus den Gütern, die dem König unmittelbar zustehen, den sogenannten Fiskalgütern, aber auch aus Gütern, die etwa im Besitz der Kirchen waren. Kirchen waren in dieser Zeit ausgesprochen reich. Das sind also Listen, in denen aufgezeichnet wird, welche Ländereien jeweils zu diesen Gütern gehören, dann aber auch, wie diese Ländereien ausgestattet sind, also was dort im Einzelnen an Zubehör vorhanden ist, wie die Häuser aussehen, was es an Arbeitsgerät gibt, welches Vieh dort vorhanden ist. Das ist sehr kleinteilig und beeindruckend, wie ich finde, detailliert, was dort der König eigentlich wissen will. Daneben gibt es aber zum Beispiel auch ein Rotulus, also eine vertikale Pergamentrolle, die heute in Basel aufbewahrt wird. Und dort sind Kirchen im Heiligen Land verzeichnet. Das ist insofern interessant, weil das Heilige Land gar nicht zum Reich Karls des Großen gehörte. Trotzdem hat er dort einen Boten hin entsandt, der auflistet, welche Kirchen dort sind, wie viele Geistliche dort an dieser Kirche leben und beten, wie diese Kirchen ausgestattet worden sind, zum Teil bis hin zur Größe der Dächer, zur Anzahl der Stufen und so fort. Also auch da eine erstaunlich detaillierte Aufstellung.
Es gab auch Listen, in denen jene vermerkt worden sind, die den Treueeid auf Karl den Großen abgelegt haben. Die Zahl derjenigen, die diesen Eid geschworen haben, war groß. Die Bischöfe, Äbte, Grafen, Königsvasallen und so weiter. Was insbesondere deshalb kurios ist, weil die Menschen im Mittelalter lediglich Vornamen hatten, weil sie zudem nicht amtlich registriert waren. Zu welchem Zweck sind also diese Listen erstellt worden?
Zunächst einmal ist der Treueid tatsächlich ein ganz wichtiges politisches Bindemittel, jedenfalls aus Sicht der Zeitgenossen. Und es ist in der Tat so, dass man sich nicht vorstellen kann, dass er die vielen Tausenden, Hunderttausenden von Namen dann kontrolliert. Das hätte auch gar keinen Sinn gehabt, weil dort ein Hugo nach dem anderen, ein Adalbert nach dem anderen steht und man das gar nicht einem einzelnen Individuum zuordnen kann. Ich meine, dass diese Listenführung die Funktion hat, vor Ort diesen Eid auch verbindlicher zu machen. Wenn man sich eine Gruppe von Menschen vorstellt, die da gemeinsam schwört, dann bleibt das ein bisschen kollektiv und unverbindlich. Aber wenn ein Amtsträger des Königs dasteht und diese Namen auf Pergament niederschreibt, dann ist das ein Akt, der Verbindlichkeit herstellt und der noch einmal andeutet, dass diese Information auch direkt an den Herrscher gesandt werden kann. Also das Aufschreiben selber schafft Verbindlichkeit.
Sie fragen auch nach der Verfasstheit der Regenten dieser Zeit. Dürfen wir heute die politische Ordnung der Karolingerzeit als Staat begreifen? Hat Karl der Große ein Bewusstsein davon gehabt, dass er einen Staat lenkt?
Das ist nun eine riesengroße Frage, über die Historiker auch schon sehr lange nachdenken und auch sehr kontrovers diskutieren. Was man, glaube ich, deutlich sagen kann und schnell sagen kann, ist, dass die Vorstellungen, die sich Karl der Große und seine Ratgeber bei Hof gemacht haben, über die Ordnung ihres großen politischen Gebildes ganz sicherlich anders aussahen als das, was wir heute politikwissenschaftlich als Staat bezeichnen würden. Also es gibt keine Vorstellung von einem Gewaltmonopol, das der Staat habe. Es gibt keine Vorstellung davon, dass es ein bestimmtes Staatsgebiet und Staatsvolk geben müsse. Das ist eine Lehre, die erst um 1900 herum entstanden ist. Was ich versuche aber in dem Buch zu zeigen und wovon ich auch fest überzeugt bin, ist, dass wir uns deswegen diese politische Ordnung der Zeit und auch die Vorstellungen der Zeitgenossen nicht zu archaisch, dunkel, einfach vorstellen können und sollen, sondern das sind Menschen, die schon sehr differenziert darüber nachdenken, wie ein guter christlicher Ordo auf Erden durch den König, durch die anderen Großen des Reiches verwirklicht werden soll.
Nun interessiert sich der Büchermarkt vor allem für schriftlich über uns kommende Zeugnisse und aus diesen erfahren wir immer wieder, dass das Mittelalter vor allem oral geprägt war. Man sprach miteinander. Die Alphabetisierung war überschaubar, um es dezent zu formulieren. Wie sah das Kommunikationsgefüge damals aus? Wie lange brauchten Nachrichten für welche Strecke?
Das ist tatsächlich etwas, was man sich ja erst einmal klar machen muss, dass dieses Riesenreich von Barcelona bis zur Elbe eben über kein einziges Telefon, keinen Telegrafen verfügt und dass Nachrichten langsam nur reisen können, nämlich im Grunde genommen auf dem Rücken von Pferden. Und so ein Pferd schafft, wenn man es nicht zu Tode reiten möchte, etwa 30 Kilometer am Tag. Wenn man mit wechselnden Pferden Nachrichten überbringen kann, dann kann man noch etwas schneller sein. Auch auf Flüssen geht es zum Teil schneller. Aber so im Durchschnitt 30 Kilometer richtig brennende Nachrichten, Breaking News, schaffen es vielleicht einmal mit 50, 60 Kilometern pro Tag. Wenn man das ausrechnet, braucht eine Nachricht vom Papst in Rom nach Aachen schon mehrere Wochen. Und selbst für kürzere Strecken, etwa aus Orléans nach Aachen, das die Residenz gewesen ist der karolingischen Könige, braucht es mindestens eine Woche. Das macht politisches Handeln, das macht Regieren sehr viel komplizierter, als wir das zunächst einmal uns vorstellen können.
Sie schreiben, genau darauf anspielend, um 800 war der große Bruder technisch nicht in der Lage, dich zu sehen. Aber sein Bote stand mit Feder und Pergament in deinem Haus und zählte Speckseiten. Welchen Eindruck hat diese Art der Listenerstellung auf die Untertanen gemacht?
Ich glaube, dass das eine der Wirkungen ist, die man mit diesen Listen verbinden muss. Natürlich dienen die dazu, Informationen zu erheben, die der Hof auch braucht. Wenn der König, was er fast jedes Jahr tut, einen Kriegszug unternehmen möchte, dann muss er wissen, wie viele Männer er hat, wie viele Ochsenkarren er zur Verfügung hat. Er muss ökonomische Informationen bekommen. Dafür sind diese Listen wichtig. Aber gleichzeitig kann man sich ja fragen, warum dann nicht einfach nur Summen angefordert werden. Er hätte ja seine einzelnen Amtsträger beauftragen können, nennt mir, wie viel Pferde, wie viel Ochsen ich von dem Fiskalgut in Anab bekommen kann. So funktionieren diese Listen aber nicht. Sie funktionieren kleinteilig, detailliert. Und ich glaube, dass damit die Amtsträger gezwungen werden, gewissermaßen einen Fahrplan abzuarbeiten, wenn sie vor Ort auf dem Gut stehen. Und das führt dazu, dass die Kontrolle des Königs vor Ort spürbar wird. Es ist ein Unterschied, ob man eine allgemeine Angabe machen muss, wir haben so und so viele Pferde hier, oder ob jemand vor Ort eine Liste durchgehen muss und aufschreiben muss, wie viel Eimer, wie viel Beile, wie viel Pferde, wie viel Würstchen vorhanden sind. Das macht königliches Regieren unter diesen komplizierten Kommunikationsbedingungen vor Ort tatsächlich spürbar.
Das Ende Ihres Buchs, Herr Patzold, ist bemerkenswert, denn Sie extrapolieren den Überwachungsstaat Karls des Großen auf unsere technologische Gegenwart. Welche Warnung hinterlässt die Beobachtung dieser mittelalterlichen Regierungstechnik für den Historiker, für Sie?
Um es ein bisschen zuzuspitzen, es gibt in dieser karolingischen Welt die Vorstellung, dass der König die Aufgabe habe, die Christen, die ihm von Gott anvertraut sind, zum Heil zu führen. Das ist ein wesentlicher Antrieb für königliches Handeln, auch zur Zeit Karls des Großen, gerade auch zur Zeit Karls des Großen. Das hat die interessante Wirkung, dass man im Grunde genommen versuchen muss, so lokale Solidaritäten aufzubrechen. Das heißt, die Nachbarn müssen gucken, was ihre Nachbarn jeweils tun, ob sie sich gut benehmen, ob sie das tun, was der König aus diesem christlichen Impetus heraus von ihnen verlangt. Das schafft eine merkwürdige Situation, in der der Einzelne verantwortlich ist für das Wohlergehen des Kollektivs. Nur wenn alle sich gut benehmen, nur wenn alle sich an die christlichen Gebote halten, wird Gott gnädig auf das Frankenreich und die Regierung Karls des Großen schauen. Das ist die Denkfigur, die dahinter steht. Und das erinnert nun in ganz interessanter Art und Weise an Dinge, die ich noch nicht wissen konnte, als ich das Buch geschrieben habe, etwa an das, was wir gerade in der Corona-Pandemie beobachten, die Vorstellung, dass nun plötzlich private Feiern von den Nachbarn überwacht werden sollen, aus der Idee heraus, dass dadurch ein Problem für die Gesellschaft insgesamt entstehen kann. Also diese Phänomene erinnern mich in erschreckender Weise an das, was wir da gesehen haben. Erschreckend auch deshalb, weil dieses gesamte christliche Qualitätsmanagement, was da unter Karl dem Großen in Gang gesetzt und unter seinen Nachfolgern noch verbessert und zugespitzt wird, relativ bald in eine gewaltige politische Krise und in den Bürgerkrieg geführt haben.
Das sagt Steffen Patzold, mit dem ich gesprochen habe, über sein neues Buch »Wie regierte Karl der Große?« Greven Verlag Köln, 118 Seiten, 10 Euro. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es im Programm weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell, und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.